Jetzt mit Ananias und Sapphira, da wird uns nun der Blick wieder hingelenkt zur Gemeinde in der Weise, dass uns die nächste Angabe über die Apostel gegeben wird. Und nun heißt es, dass durch die Hände der Apostel viele Zeichen und Wunder unter dem Volke geschahen. Vielleicht als erstes, dass wir auch da klar sind, diese Bezeichnung Zeichen und Wunder im Worte Gottes im Neuen Testament hat seine Bedeutung in der Beziehung zu den Aposteln und nicht zu uns. Wir wollen das auch lesen. Und zwar in 2. Korinther 12. 2. Korinther 12, auch den Vers 12. Da sagt Paulus, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Zeichen und Wunder sind nach der Lehre des Neuen Testaments Apostel verbunden. Und es ist ganz klar, wenn heute einer unter der Begrifflichkeit von Zeichen und Wunder wirksam werden will, dann handelt es sich ganz gewiss um falsche Apostel. Denn nach der Lehre des Neuen Testaments haben wir heute keine Apostel. Und das muss eine gewaltige Sache gewesen sein, wie damals Gott mitzeugte durch diese Geschehnisse von Zeichen und Wundern. Und zwar geschahen diese Dinge in einer völligen Übereinstimmung sowohl mit Gott, und die Übereinstimmung mit Gott kommt dann zustande, wenn Übereinstimmung untereinander ist. Hier wird in Vers 12 gesagt, sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Diese Einmütigkeit wird uns in Kapitel 4, Vers 32 schon mitgeteilt, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Gott hätte nicht in der Weise wirken können, wenn die Gläubigen nicht einmütig waren. Obgleich diese gewaltigen Geschehnisse von Ananias und Sapphira hereingreifen in das Gemeindeleben, so lesen wir, waren sie dennoch alle einmütig. Und ich glaube, dass Gott auch heute nur dort und dann segnen kann, wenn Einmütigkeit vorhanden ist. Was wäre wohl geschehen, wenn diese Einmütigkeit nicht da war? Wäre eben nichts geschehen. Wir sehen, wie wichtig diese Einmütigkeit gerade in Verbindung mit dem Gemeindeleben betrachtet werden muss. Diese Einmütigkeit steht also in der direkten Verbindung mit dem Wirken der Apostel. Es ist innerhalb eines Satzes erwähnt. Nun, wie so vieles in der Gemeinde Jesu, ist doch gerade in heutiger Zeit so, dass die Gemeinden eben nicht die Vorbilder der örtlichen Gemeinden darstellen. Und ich glaube, wenn wir dort Untersuchungen anstellen würden, kämen wir allenfalls dahin, dass keine Einmütigkeit da ist. Wo das nicht ist, ist Zerfall. Aber für die Einmütigkeit ist nicht Gott verantwortlich, sondern wir. Und sehr häufig sind es Ursachen, dass man nicht weiß, was eine Gemeinde ist. Dass eine Gemeinde eine von Gott gegebene Institution darstellt, in der Gott sich verherrlichen will nach seinem Wollen und nach seinem Tun. Nicht wie der Mensch will, sondern wie Gott will, wie er will. Das heißt also, dem Wirken des Geistes Gottes muss Raum gegeben werden nach der Aussage seines Wortes. Und das ist hier die Einmütigkeit. Hier heißt es, alle einmütig. Wenn die Bibel das ganz besonders mitteilt, dann teilt sie es so mit, dass wir auch fest damit rechnen können, dass also da auch nicht eine Seele anders dachte. Wie hätten sie auch anders denken können? Denn Gott hatte Gericht geübt über Andersdenkende, die außerhalb der Einmütigkeit standen, Ananias und Sapphira. Wir sehen, wie gefährlich es ist, außerhalb der Einmütigkeit zu stehen. Gott übt dann Gericht. Und würden wir umgekehrt fragen, was hindert eigentlich in den Gemeinden allgemein die Freimütigkeit? Dann können wir nur zu dem Schluss kommen und sagen, Sünde. Eigenwollen, Besserwisserei, Kritik, das sind die Dinge, die Einmütigkeit in einer Gemeinde zerstören. Und die Bibel redet über diese Dinge als Götzendienst. Und der Herr möchte uns gerade Gnade schenken, dass wir ein jeder für sich selbst, sich im Lichte Gottes erkennt, sich prüft, einfach, dass wir doch gefunden werden möchten, in diese Aussage von Vers 12 einmütig zu sein, und zwar heißt es hier alle. Und diese Säulenhalle Salomons war der Ort, wo sie zusammenkamen, wo praktisch die Einmütigkeit dargestellt wurde. Das ist nicht von ungefähr, dass hier gerade die Säulenhalle Salomos erwähnt wird. Weil wir gerade in der Halle jener Säule, wo doch die Säule vordergründig steht, wir in der Übereinstimmung gleichzeitig unter den Gläubigen solche finden, die da mitgetragen haben, was ja nun der Zweckdienst einer Säule ist. Einmütigkeit offenbart sich dann eben in der Gemeinsamkeit des Tragens, jener Last, die einer Ortsgemeinde obliegt. In dem Augenblick, wo einer nicht bereit ist, die Einmütigkeit darzustellen, wird er auch um dieses Maß nicht mit Tragen bereit sein. Und dann sind wir nicht mehr in der Säulenhalle Salomo. Da sind wir irgendwo. Welch eine gewaltige Verantwortung hat darum jeder Einzelne in einer Ortsgemeinde. Denn das Wirken der Apostel konnte Gott gewollt nicht geschehen damals. Ich möchte sogar sagen, dass Gott die Dinge so gefügt hat, dass das, was außerhalb der Einmütigkeit sich bewegte, erst hinausgetan werden musste. Sonst hätte Gott nicht in der Weise seine Segnungen verordnen können. Ananias und Sapphira waren die Opfer. Nun heißt es in Vers 13, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Wir wollen da die Frage stellen, wer sind die übrigen, von denen Gottes Wort hier redet? Wer sind die? Wer sind jene, die sich der Gemeinde, der Urgemeinde in Jerusalem nicht anzuschließen wagten? Was waren die Gründe, dass sie sich nicht anschlossen? Und wer waren jene Leute? Das müssen wir wissen. Geht auch ganz klar hier draus hervor. Und zwar wird einmal von den Aposteln geredet, dann wird vom Volk geredet, Vers 12, und dann wird von den Übrigen geredet. Unter den Übrigen verstehen wir die Nicht-Erretteten. Nicht-Errettete schlossen sich der Gemeinde zu Jerusalem nicht an. In dieser Urgemeinde wurde kein Raum dafür gelassen, dass Nicht-Wiedergeborene da Einlass begehrt hätten. Wie wichtig ist das doch? Das war der Anfang der Urgemeinde. Eine Reinigung, und das hatte sich herumgesprochen, was mit Ananias und Sapphira geschehen war. Und daher wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk erhob sie, heißt es. Weil unter dem Volke diese sichtbaren und kundbaren Zeichen und Wunder geschehen waren, dadurch erhob sie das Volk. Aber auf die Erhebung durch das Volk kommt es in der Gemeinde Jesu nicht darauf an. Und der Jesus selbst hatte nie Wert darauf gelegt, nämlich auf jene Gläubigen, die ihre Grundlage auf Zeichen und Wunder aufbauen. Er hat sich ihnen nicht anvertraut, sagt sogar Gottes Wort. Und sie wagten sich nicht anzuschließen. Aber umso mehr, das heißt, je mehr solche, die nicht errettet waren, draußen blieben, umso mehr wurden dem Herrn hinzugetan. Hier sehen wir wieder einen Grund und eine Ursache, wenn der Herr nicht hinzutun kann. Je mehr sie also einen Stand einnahmen, einmütig zu sein, wodurch in der Weise sich niemand mehr anzuschließen wagte, weil das denen zu riskant war, wir hatten von Ananias und Sapphira gehört, wie gefährlich das sei, mit halben Sachen Jesus nachzufolgen. Und solche, die nicht ganz klar waren, die ließen es lieber sein. Ich glaube, das würde uns heute fehlen. Ein ganz neues Wirken des Geistes Gottes in die Herzen der Gläubigen, damit absolut Konsequenzen gezogen werden. Mit den Dingen der Welt, mit den Dingen, die nicht Jesum verherrlichen, die Jesum nicht meinen. Je mehr sie sich abstandierten von der Welt, denn die Herausgerufenen waren abgesondert von der Welt. O Jesus hat jeden einzelnen Gläubigen aus dieser Welt und von dieser Welt abgesondert. Wie könnte ich dieser Welt noch dienen? Freude daran haben, wo ich doch weiß, Jesus hat mich herausgeführt aus dieser Welt. Umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, nicht der Gemeinde. Hier heißt es, dem Herrn wurden sie hinzugetan. Also waren auch solche dabei, die außerhalb Jerusalems wohnten und zum Glauben kamen. Sicherlich werden diese, die nun zum Glauben in Jerusalem waren und wohnten, dort auch gewesen sein. Aber wichtig ist, dass wir zuerst den Herrn sehen, wenn jemand zum Glauben kommt. Und erst in zweiter Linie die Gemeinde. Obgleich Gott die äußere Ordnung dem Herrn zu dienen, in die örtliche Gemeinde hineingelegt hat. Nicht außerhalb. Alles, was sich außerhalb der Gemeinde abwickelt, ist nicht nach Gottes Gedanken und gegen das Wort des Herrn. Und zwar kamen nun Scharen, heißt es, von Männern und Weibern. Gott wirkte in einer wunderbaren Art, dass nun durch das Zeugnis der Apostel in Verbindung mit Zeichen und Wundern, das Neue Testament war noch nicht da, Gott musste sich ja bestätigen und betätigen, in der Weise, dass die Menschen zum Glauben kamen. Ein sehr gutes Wort hatten sie ja durch die Rede der Apostel, aber das, was sie nicht hatten, das war das Neue Testament. Und solange nun das Neue Testament nicht da war, stand eben als ein Beweismaterial Gottes Zeichen und Wunder im Raum. Und Gott wirkte mächtig darin. Und dabei kam es nun so weit, wie wir in Vers 15 lesen, dass dort, wo die Apostel sich anmeldeten, man die Kranken hinaustrug auf die Straßen. Und auf Ketten und Lagern legte man sie heraus in den Gassen Jerusalems. Das hat natürlich eine ungeheuerliche Bewegung gegeben. Und das blieb den Schriftgelehrten und den Obersten des Volkes Israel nicht verborgen. Auch sie liefen durch die Straßen und sahen rechts und links die Betten und die Lager, die Kranken und die Lahmen, die Siechen und die Sterbenden. Aber das, was wir hier lesen, dass sie nur von Petrus gewünscht hatten, dass ein Schatten über sie fiel, ist eine Mitteilung und nicht eine Anweisung für uns. Außerdem möchte ich die Behauptung hier aufstellen, dass wir tagelang an einem Kranken vorbeigehen können, um unseren Schatten darauf fallen zu lassen, der wird trotzdem nicht gesund. Und zwar darum nicht, weil wir es hier mit einer Mitteilung und nicht mit einer Anweisung an uns zu tun haben, uns danach zu verhalten. Das ging so weit, dass es außerhalb Jerusalems um sich griff, die Kunde von der Wirkung jener, die einst dem Herrn Jesus nachgefolgt waren. Verkündigen das Wort und heilen die Kranken. Und hier heißt es, eine Menge der umliegenden Städte kam nach Jerusalem. Wir sehen, wie stark Gott betont, dass Jerusalem Mittelpunkt ist. Wir sehen aber auch noch das Wirken Gottes mit Israel in den Anfangszeiten der Urgemeinde. Gott erhebt praktisch Jerusalem zum Mittelpunkt. Und das waren Zeichen, diese Zeichen deuten hin auf die millenäische Zeit, in der Jerusalem Mittelpunkt sein wird für die ganze Erde. Und auch diese von den umliegenden Städten bringen die Kranken und die von unreinen Geistern Geplagten. Und weil diese Apostel nach Vers 12 als Apostelzeichen Zeichen und Wunder geschehen ließen, so wurden alle geheilt. Wir haben diesen Auftrag nicht heute, alle Kranken zu heilen. Das hing ursächlich mit Israel zusammen, die diesen Auftrag mit dem Evangelium des Reiches erhielten. Nicht aber wir. Wir haben mit dem Evangelium des Reiches nichts zu tun. Aber wir haben hier auch gleichzeitig eine Übergangszeit, denn der Herr hatte sie ausgesandt, zu zwei und zwei das Reich zu verkündigen und alle Kranken zu heilen, hat er ihnen in Matthäus 10 gesagt. Und jetzt finden wir das hier bestätigt. Das ist noch der Auftrag aus der Zeit des Evangeliums des Reiches durch Zeichenmacht. Auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Zeichenmacht dann, nachdem der Herr verherrlicht war, auf die Apostel überging. Sicherlich nicht nur Apostel, auch andere befähigte Gottesmänner, wie zum Beispiel der Stephanus. Von ihm wird gesagt, dass er Wunder tat und große Zeichen. So steht es von ihm geschrieben hier, der Apostelgeschichte. Das war kein Apostel selbst, aber wir sehen, dass auch andere, die nicht Apostel waren, auch unter diesen Gabenwirkungen tätig wurden. Und zwar nicht gering. Wir freuen uns, wenn wir das lesen, wie Gott zu tun vermag durch die Einmütigkeit. Heute haben wir zwar keine Apostel mehr. Wir könnten also unter falscher Exegese sagen, Einmütigkeit muss nur da sein, wo Apostel sind. Das wäre aber sicherlich nicht recht. Das erkennen wir selbst darin. Aber hier haben wir es nun mal mit der Mitteilung aus Apostelgeschichte 5 zu tun. Es waren die Zeichen der Apostel, nämlich Wunder und Zeichen zu tun, die aufgrund dieser gewaltigen Macht, der Zeichenmacht, ihnen gegeben waren, und sie tun es, und gewaltige Dinge geschehen. Und sie wurden alle geheilt, heißt es. Vers 16. Und deshalb wird unser Blick nun auf die andere Seite geworfen. Nicht mehr zu den Aposteln, sondern in das religiöse Lager. Nämlich in das Lager derer, wo solche, die gläubig und ungläubig sind, zusammenherbergen. Das ist das Lager. Und da finden wir ein Aufstehen. Der hohe Priester steht auf. Jetzt wollen wir mal sehen, welche Beziehungen er zu Gott hat, als der Vertreter des religiösen Lebens in Jerusalem. Er steht auf, und nicht nur er allein, sondern auch alle, heißt es, die mit ihm zusammen waren, und das war die ganze Sekte der Sadduzäer. Nun, wenn die Bibel Gottes Wort sagt, dass sie alle Sadduzäer waren, dann war auch der hohe Priester ein Sadduzäer. Und wir wissen aus Gottes Wort, Neuen Testament, dass die Sadduzäer verleugneten, dass es einen Geist gibt. Also hat dieser Oberste Israel den Geist Gottes verleugnet. Das ist die lehrenhafte Grundlage. Und wir können sagen, in diesem christlichen Lager, das um uns ist, wie viel Verleugnung des Geistes Gottes wird heute gefunden? Wir müssen gar nicht beim Liberalismus anfangen. Wie viel Verleugnung Gottes ist heute sichtbar? Ein Gottesleugner erhebt sich, könnten wir sagen, dass wir es besser verstehen. Er hat einen Titel nicht von Gott, weil Gott nicht mit ihm übereinstimmte. Wir sehen, dass es nicht der Titel macht, sondern die Übereinstimmung mit dem Willen des lebendigen Gottes lässt uns in seine Gemeinschaft kommen. Dieser hohe Priester steht auf. Und dann wird ihre Eigenschaft genannt. Diese Leute, die die Engel verleugnen, die jeden Geist verleugnen, das waren Hauptmerkmale der Sadduzäer, von ihnen beweist der Heilige Geist, dass sie voll Eifersucht waren. Welche Eifersucht denn? Unter der Fußnote in der Elberfelder finden wir dann das Wort Neid. Welchen Neid hatten sie denn? Sie hatten den Neid, dass große Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel geschahen. Sie sahen, dass das Volk nicht mehr mit ihnen war. Die Apostel taten die Zeichen und Wunder nicht des Volkes wegen, sondern des lebendigen Gottes wegen. Und darum gab Gott das Volk in die Hände der Apostel. Aber die hohen Priester und die ganzen Sadduzäer taten es um des Volkes willen und nicht um Gottes willen. Das sind die Ausgangspunkte. Nun, sie sahen, dass die Kranken an die Straßenseiten gelegt wurden, rechts und links der Gassen Jerusalems. Sie liefen vorbei. Und eines spürten sie, dass durch ihren Schatten niemand gesund wurde. Und das machte sie voll Neid. Vielleicht mag der eine zwei, dreimal vorbeigegangen sein. Aber alle blieben sie liegen. Bis der Augenblick kam und die Apostel gingen vorüber. Und da trat Veränderung ein. Weil sie in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gefunden wurden. Daher die Veränderung. Nun, sie wurden von Neid erfüllt gegenüber die Apostel. Das war die gleiche Basis, wie jene Schriftgelehrten und hohen Priester auch Jesum begegneten, nämlich voll Neid. Wir lesen das in Matthäus 27, Vers 18. Da wird das Zeugnis des Pilatus mitgeteilt, dass dieser Pilatus wusste, als steht dort, dass sie, die Schriftgelehrten und hohen Priester, ihn, Jesus, aus Neid überliefert hatten. Das wusste der Pilatus. Ich darf die Frage stellen, haben es die Schriftgelehrten nicht gewusst? Doch ganz sicher. Sie waren also im Bewusstsein, dass es böse war und blieben darin. Ich glaube, das ist die letzte Station der Bosheit. Zu wissen, dass es falsch ist und doch zu tun. Und darum wendet sich in der Weise Gott von ihm, von ihnen. Gott hat keine Gemeinschaft mit diesen Schriftgelehrten, mit diesen Pharisäern. Er kann sie nicht pflegen, weil es etwas ist, was nicht aufrichtig vor Gott gefunden wird. Ich glaube, dass viel größer als diese Zeichen und Wunderwerke, von denen wir heute Abend gehört haben, jenes ist, dass Menschen in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes durch Hingabe und Gehorsam gefunden werden. Das ist größer. Das ist weit, weit größer. Außerdem haben wir heute nicht die Zeit der Zeichen, um den Willen Gottes darin zu tun. Wir haben ihn heute nicht. Heute haben wir den Glauben, der vorgestellt ist. Wir dürfen durch die Gnade Gottes mittels des Glaubens verehren und nicht durch Zeichen. Dieser Neid erfüllte sie so. Wenn das Wort erfüllt genannt wird, dann sind wir nicht weit vom Vollsein. Sie waren voll von Neid. Und deshalb wirkten sie. Sie waren ja aufgestanden, heißt es hier. Er stand auf und alle, die mit ihm waren. Und was taten sie? Ihr Aufstehen war ein Aufstehen gegen den lebendigen Gott. Sie legten die Hände an die Apostel. Weil es aus Neid geschah, dass sie aufstanden, legten sie also die Hände an die Apostel und brachten sie in Gewahrsam. Das heißt, sie sperrten sie ins Gefängnis ein, damit sie nicht mehr Kranke gesund machen konnten, damit sie nicht mehr das Reich Gottes predigen sollten. Aber wir werden so daher in der nächsten Stunde dann hören, wie Gott wirkt, wie Gott eingreift und wie Gott zu der Maßnahme der religiösen Welt steht. Und ich glaube, dass wir hier sicherlich noch eine Möglichkeit hatten, wenn Israel umgekehrt wäre, dass sie noch Gnade erlangt haben. Israel hatte die Möglichkeit der Umkehr in diesem besonderen Ereignis der Steinigung des Stephanus, wird im Besonderen zum Ausdruck gebracht. Ab da wendet sich dann die gesamte Apostelgeschichte von der Mitteilung des Wortes, und zwar so, dass nun ab der Steinigung des Stephanus Israel auf die Seite gestellt worden ist. Und dass nun das verstärkte Wirken Gottes auf die Nationen einsetzte. Nun, es ist also schon interessant, wie uns hier in Vers 12 das Wirken der Apostel gezeigt wird, die Nutznießer das Volk sind. Dann wird uns die Gemeinde gezeigt, einmütig, wodurch das alles geschehen konnte. Dann werden uns die Nicht-Wiedergeborenen gezeigt, die nicht wagten, sich anzuschließen. Dafür aber schlossen sich die an, die der Herr hinzutat. Und auch da möchten wir den Standpunkt lehrenhaft einnehmen, zu erkennen, dass Gott uns nur erlaubt hat, gemeindlich mit solchen Gemeinschaft zu pflegen, die wiedergeboren sind. Alles andere ist religiöses Gerichtswerk in den Augen Gottes. Die Bibel sagt an so vielen Stellen, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Es ist nicht nach dem Willen Gottes, dass wir sagen, ich will Liebe opfern. Vielleicht, dass sie noch gerettet werden. Das ist nicht unser Auftrag, wenn es darum geht, die örtliche Gemeinde darzustellen, hat Gott uns nicht erlaubt, mit solchen, die nicht wiedergeboren sind, gemeindlich Gliedschaft darzustellen. Darum geht es. Wir laden gern die Nicht-Wiedergeborenen ein, damit sie teilhaftig werden möchten des ewigen Lebens. Das ist klar. Aber etwas, was wir nicht anerkennen dürfen und nicht anerkennen werden, ist ein Zeugnis, ein Brot und ein Leib mit solchen zu sein, die gar nicht durch dieses Blut gereinigt sind, die gar nicht Glieder seines Leibes sind. Es ist eine Verhöhnung des Leibes Christi und es ist eine Hohnsprechung gegen das Wort Gottes, wo es getan wird. Auch das ist ein Grund der Schwachheit der Gemeinden heute, dass kein Leben oder so gut als kein Leben mehr gefunden wird in ihnen. Er möchte gerade diese Mitteilungen uns zum Anlass nehmen lassen, dass wir hier gehorsam sind und nicht Opfer bringen wollen. Alle Dinge des Wortes Gottes und seiner Mitteilungen gehören allesamt an einen bestimmten Punkt. Verschieben wir die Akzente, laufen wir falsch. Alles gehört an seinem Platz. Die Liebe, wo sie hingehört. Der Teufel hat das größte Interesse, Verlorene und Errettete zusammenzuwürfeln. Wir finden das schon im Alten Testament. Das ist ein ganz, ganz altes Begehren des Teufels. Denken wir nur an die Geschichte Biliams. Da war seine Absicht, die Verlorenen, die Heiden, zu einer Volksmasse zu verschweißen mit Israel. Aber Gott ließ es nicht zu. Hier ließ er den Propheten Biliam über die Klinge springen. Er wurde getötet. Aber sollten auch wir nicht da heraus lernen, dass es ein heiliger Gott ist. Und gerade darin, dass es vor ihm kein Ansehen der Person gibt. Dass wir ihn ernst nehmen in allem. Und nur so vermögen wir und nicht anders, ihm wohlgefällig zu sein. Ihn zu ehren, seinen Namen zu preisen, ihn zu erheben. Und Gott nimmt nicht alles an, was ihm vorgesetzt wird, aber er möchte das annehmen, was aus gereinigten Herzen herauskommt, und das ist in erster Linie der Gehorsam. Die Jünger Die Gemeinde war gehorsam, der Zustand des Ungehorsams war durch die Beseitigung des Ananias und der Sapphira beigelegt. Es war eine Bereinigung eingetreten und daher die großen und gewaltigen Segnungen. Und wir spüren und finden dann, dass nach diesen Segnungen wiederum der Feind eingreift. Es gefällt ihm nicht, er schürt und hetzt gegen in der Aufwiegelung der religiösen Massen gegen die Apostel. Und so kommt es nun dazu, dass sie die Hände an sie legen. Ich habe schon manchmal darüber nachgedacht. Inzwischen wissen die ja, was los ist. Wie mag es jetzt diesem Hohenpriester ergehen? Ich bin zwar kein Prophet, ich habe auch nicht hineingeschaut in den Hades, aber höchstwahrscheinlich mag er dort sein, mag er dort zu finden sein, wo auch der reiche Mann sitzt. Vielleicht werden sie sich gegeneinander behilflich sein, die Zunge kühlen zu können. Aber wir wissen, dass es an diesem Platz dann keine rechte Möglichkeit, kein Wasser und kein Kühlaggregat geben wird. Wir haben heute diese wunderbare Zeit, in der wir gerade Gott ehren können, durch das, was hier die Urgemeinde ausgezeichnet hat, ein Herz und eine Seele zu sein. Und gerade das ist auch so ganz mein Wunsch, dass wir in diese Linie der Urgemeinde hineinkommen, nicht indem wir etwas nachäffen wollen durch Zeichen und Wunder, sondern wir sind aufgefordert, Neuen Testaments einmütig zu sein, auch in den Briefen. Und damit haben wir die Anweisung, damit haben wir die Grundlage für das Verhalten innerhalb des Neuen Testaments und wissen ganz genau, dass wir darin dem Herrn wohlgefallen.